one's been dead for weeks. Your Cylon's still alive.
Kill the girlfriend.
Hallo und herzlich willkommen zu Bahnhofs Kino Galactica, dem Podcast zu Battlestar Galactica. Spoilerfrei, weitgehend, sollte man mal erwähnen. Erwähne ich jetzt gleich, weil ich es immer gerne vergesse. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie. Diejenige, für die es spoilerfrei bleibt.
Genau, genau. Der Background ist für Menschen, die uns jetzt zum ersten Mal zuhören. Aber warum solltet ihr? Dennoch, wenn ihr es tut, herzlich willkommen in dieser wunderbaren Community. Und wie die Community hier weiterleben kann, dazu später mehr. Denn dieser Podcast ist Community gesponsert, soweit. Aber ja, ich weiß alles über die Serie oder fast alles. Ich habe sie schon mal gesehen und Britt-Marie noch keine einzige Folge, bis auf diejenigen bis zum aktuellen Zeitpunkt. Staffel 2, Folge 16. Das Opfer, so.
Mhm. Oder Sacrifice. Mhm. Ich finde, das Opfer, das klingt immer so schuldig irgendwie. Ich weiß nicht. Sacrifice ist mehr so Selbstentbehrung und Heldentat und weißt du so. Und Opfer ist irgendwie so, versehentlich mal in die Schusslinie gelaufen oder so.
Ja, das Opfer, stimmt, ja, es ist merkwürdig spezifisch, wobei man sich ja auch da fragen kann, eigentlich ist es gar nicht so spezifisch, ne? Ist in dem Fall, Achtung, Spoiler für diese Folge, Billy das Opfer oder bringt er das Opfer?
Ja, stimmt, wenn man sagt, jemand bringt das Opfer, dann ergibt es auch wieder Sinn. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Okay,
aber gut. Stimmt, es ist relativ nah an du Opfer.
Naja, wobei, ich weiß gar nicht, ob man das damals schon gesagt hat, aber da wir ja, also da ja meine Jugendsprache quasi von vor 40 Jahren ist, oder naja, vor 30,
ich wollte gerade sagen,
25 Jahren, ja, ja. Von vor 25 Jahren, genau. Da sind wir großzügig, glaube ich, hat man das damals so noch nicht gesagt.
Ich glaube auch nicht, nein, da sagte man andere Sachen, andere verletzende Sachen, Opfer sagte man, glaube ich, nicht. So oder so, Sacrifice im Original, das Opfer in der deutschen Übersetzung heißt die Folge, über die wir sprechen, Episode 16 der zweiten Staffel, zum allerersten Mal versendet am 10. Februar 2006 auf Sci-Fi in den USA, Regie Reinaldo Villalobos und Buch von Anne Coffell Saunders. Über letztere haben wir schon hier und da gesprochen. Die war festes Mitglied des Writers Rooms in der zweiten Staffel von Battlestar Galactica. Und ich glaube, Reinaldo oder Ray Villalobos ist ein Debütant bei Battlestar und ich glaube, es ist auch die einzige Folge, bei der er hier je Regie geführt hat, aber ein cooler Cinematograph, DOP für viele bekannte Produktionen wie Urban Cowboy, wie Risky Business, Lockere Geschäfte mit Tom Cruise, den ich sehr mag, aber eben auch immer noch ganz gut im Seriengeschäft vertreten, unter anderem zuletzt bei Breaking Bad, was heißt zuletzt, der hat danach auch noch andere Sachen gemacht, aber das ist so die letzte prominente Serie, die mir einfiel, wo er mitgewirkt hat. So.
Ich wollte nämlich gerade sagen, ich merke mir Namen selten und schlecht, aber den kannte ich und ich dachte, oh, wenn der mir schon so vage bekannt vorkommt, das liegt halt natürlich auch daran, dass Villalobos natürlich jetzt auch ein sehr catchy Name ist, also den merkt man sich irgendwie da so und dann dachte ich, oh, den, wenn ich den kenne, dann muss der heute noch irgendwas machen und du sagst es.
ja, wir sehen hier das Serienende oder den Serientod von Paul Campbell in der Rolle als Billy Kekeya, genau, er ist das Opfer, das Titelgebende.
Ja, und sind wir mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, tut es uns so leid, also andersrum, es tut uns leid, aber werden wir ihn vermissen?
Es geht so, ne?
Nicht wirklich, oder? Wenigstens war es eine Figur, zu der wir doch eine gewisse emotionale Bindung haben aufbauen können, weil er einfach schon so lange dabei ist.
Ja.
Besser als eine Figur, die in der Episode noch eingeführt wird und dann in die wir dann irgendwie emotional investieren sollen. Ich erinnere nur an das Love Interest von Starbuck, das da war, dann kannten wir es 20 Minuten und am Ende war es die große Liebe. Also dann doch lieber Billy.
Aber Sam Anders kriegt immerhin 2 Episoden. Ich fand es ehrlich gesagt noch schlimmer bei Lee, also bei Apollo mit seiner Sexarbeiterin, weil da dachte ich
okay,
und dem Kind, wo ich dachte, ja, da stimmt, soll ich jetzt mitgehen. Ich wollte gerade sagen, wir kannten dich kaum, aber das würde ich über Billy sagen. Über hier die Sexarbeiterin oder von Lee würde ich sagen, ich kannte dich gar nicht. Warum soll ich mich jetzt irgendwie dafür stimmt interessieren? Aber
da war das Kind noch so ein bisschen, wo man so ein bisschen anknüpfen konnte, finde ich.
Ja.
Aber ja, stimmt schon. Also es ist halt natürlich, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, daran krankt natürlich so eine Serie, die halt einfach so Folgen der Woche auch hat.
Ja, es ist, er ist ein dankbares Opfer, um mal wieder hier den Episodentitel zu zitieren, weil du hast schon recht, er ist noch so auf dem schmalen Grat zwischen, wir kennen ihn ein wenig und wir mögen ihn auch ganz gern und er ist ja immerhin liiert mit einer unserer anderen Nebendarstellerinnen, aber dann am Ende tut es doch nicht ganz so weh, weil ja, er ist eben nur eine Nebenfigur und es bot sich wohl auch produktionsumständlich an, dass man seine Figur da rausschreibt. Wobei, da gibt es leicht abweichende Narrative. Also Ron Moore redet das in einem Podcast-Kommentar ein bisschen glatt mit, ja, wir wollten hier Paul Campbell, dem Schauspieler von Billy, eher nicht seine große Karriere verbauen und er hatte andere tolle Angebote. Paul Campbell sagt selber, er wollte einfach keinen Knebelvertrag, was heißt Knebelvertrag, er wollte keine 5-jährige Verpflichtung für die Serie eingehen und sie hatten wohl irgendwann alle Darsteller gefragt, so wie lange wollt ihr dabei sein? Wie bei Star Trek und bei anderen Serien eben auch, die erfolgreich sind, dass man sagt, okay, es läuft gerade rund, wir verpflichten euch für 3 oder für 5 Jahre. Und da wollte er eben nicht mitspielen. Also seine Version ist ein bisschen weniger glatt, ein bisschen weniger schönfärberisch als die von Ron Moore. Wahrscheinlich liegt irgendwo dazwischen die Wahrheit, wir werden es nie herausfinden. Mit Blick aber auf seine spätere Karriere muss man auch ganz ehrlich sagen, so viel haben sie ihm da nicht verbaut, glaube ich, mit dem Engagement, mit dem Engagement bei Battlestar Galactica, weil so toll lief das dann spätere Jahr nicht mehr für ihn.
Ja, das ist aber auch immer so die Frage und das wäre auch meine Frage gewesen, deswegen bin ich ganz froh, dass du das quasi jetzt schon von selbst beantwortet hast. Wenn eine Figur halt, die man doch eigentlich eine regelmäßige, mehr oder weniger semi-regelmäßige Figur ist, wenn die halt rausgeht aus einer Serie, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und wenn sie getötet wird, dann ist es meistens, dann sind ja alle Türen zu. Wobei, hier muss man sagen, wir sind im Sci-Fi-Genre theoretisch, könnte Billy auf irgendwelche Weise doch noch zurückkommen und wenn es als Cylon ist.
Ich wollte gerade sagen, aber, das wäre.
Genau. Aber, dass man ihn getötet hat, ist schon sehr bezeichnend, weil das heißt ja im Grunde, dass man die Tür zuschlägt für den Schauspieler und sagt, okay, du kommst halt einfach nicht zurück und wir haben mit dir auch keine Pläne mehr und die Figur ist für uns abgeschlossen. Und das ist immer so ein bisschen auch, finde ich, grausam von der Produktion dann. Und die mildere Variante ist dann immer, was weiß ich, er fällt ins Koma oder verschwindet einfach oder wird krank oder was auch immer. Aber in dem Fall ist ganz klar, er wird einfach getötet. Und da habe ich mir auch gedacht, ob es da hinter den Kulissen nicht rumort hat. Aber naja, gut. Also ich meine, ich finde ja grundsätzlich gut, wenn Schauspieler dann auch echt die Huspe haben zu sagen, okay, ich stehe quasi dazu, mich da nicht irgendwie in einen Vertrag reindrücken zu lassen, den ich nicht haben will. Aber aber die Geschichte zeigt es, ich finde es bei fast allen solchen Beispielen so, dass dann hinterher irgendwie eben nicht die große Karriere kam, nicht die große Kinofilmkarriere oder was auch immer. Und schade eigentlich, aber
Spannend finde ich den Blick zurück auf so Serienproduktionen von Anno Dings, auch kleinbudgetierter, mit nicht so großem Vorlauf, was die für einen Turnaround hatten oder sagen wir mal so Produktionsspann, dass die viel, viel flexibler auf aktuelle Umstände reagiert haben. Ich kenne auch ganz viele Geschichten von Damon Lindelof aus der Lost-Zeit, weil er sich dazu auch immer sehr offen und ehrlich geäußert hat zum aktuellen Zeitpunkt der Produktion, dass er wirklich gesagt hat, da kamen dann Sachen auf in Blogs, in Foren und so und Continuity-Errors wurden da rausgestellt und sie haben versucht, die irgendwie zu adressieren in der Folge, die dann 6-7 Wochen später ausgestrahlt wurde, weil einfach die Produktionsvorläufe nicht so groß waren. Ich erinnere an sowas hier wie den Tod von Tasha Yar in der ersten Staffel von TNG, die ja dann mittendrin einfach stirbt und die Macher dann eben einfach sagten, ja, ne, es gab da, ich möchte es jetzt nicht komplett auserzählen, aber da gab es einfach produktionszeitig Differenzen auch zwischen der Schauspielerin und dem Rest des Produktionsteams und da hat man eben einfach gesagt, okay, du gehst. Und es war im Grunde ohne nennenswerte Vorankündigung, man hat einfach gesagt, okay, na meinetwegen, dann schreiben wir dich raus. Und so muss es auch hier gewesen sein, dass man erst so vor irgendwie so 6 bis 8 Wochen vorher gewusst hat, ja, okay, der geht jetzt raus, lass mal schnell in die vorvorletzte Folge noch eine Szene reinschreiben, in der die und Lee sich schöne Augen machen, damit das irgendwie noch einigermaßen Sinn ergibt.
Mit extra dramatischem Impact dann genau.
Oh ja, oh ja. Ich Ich habe ja so ein kleines Paul Campbell Spotlight vorbereitet auf seine Schauspielkarriere, weil ich fand, das war ein schönes Rabbit Hole, dass ich gerne reingekrochen bin. Habe einfach mal geguckt, was er in den Jahren danach gemacht hat. Ich fand es interessant, dass er fast eine Star-Karriere hätte haben können, weil er war in einem produzierten Pilot, Pilotfilm von Bill Lawrence, also dem Mega-Showrunner, der später sowas gemacht hat wie Scrubs oder Ted Lasso und Shrinking. Und der ist ja richtig fett im Geschäft. Und der hat wohl Anfang der Nullerjahre auch einen Piloten produziert. Also er wurde produziert, aber nie ausgestrahlt. Namens Nobody's Watching, den kann man mittlerweile bei YouTube nachgucken. Und da spielte wohl Paul Campbell die Hauptrolle. Und wäre der durch die Decke gegangen, wie dann ein, zwei Jahre später Bill Lawrences Karriere, dann hätte er wahrscheinlich richtig, wäre der richtig fett im Geschäft gewesen. Stattdessen war Paul Campbell eben noch ein anderer Billy, nämlich der Billy im Knight Rider Reboot. Von dem gab es auch noch eine Staffel 2008, 2009. Und seitdem macht er überwiegend Hallmark-Movies, also so Television-Movies, vor allem.
Aber dann kenne ich den. Warte, ich bin doch ein Hallmark-Opfer zu Weihnachten, aber nur. Und also hauptsächlich zu Weihnachten und wenn es irgendwas mit Royal im Titel ist, dann bin ich ein Hallmark-Opfer. Und warte, jetzt muss ich mir doch nochmal.
Es sind ganz, mal seine... ganz viele Weihnachtstitel dabei. Da gibt es so Sachen wie A God
Ich muss mal
Wink.
Gucken, wie der heute aussieht, weil vielleicht habe ich den einfach gar nicht auf dem Schirm, weil er irgendwie älter anders. Oh mein Gott, okay. Ja, natürlich. okay, ja, also total lustig. Kennst du das, wenn man dann so feststellt, oh mein Gott, das ist derselbe Schauspieler wie da?
Ja.
Ich habe die Verknüpfung im Kopf gar nicht gehabt. Ja, okay, gut.
Ich habe hier notiert, A Godwing Christmas, Santa Stakeout, The Nine Kittens of Christmas, Magic in Mistletoe, Christmas at the Catnip Cafe und auch ein Weihnachtsfilm, Familienfilm, Comedy ist Three Wise Men and a Baby. Den habe ich mir notiert, weil der ist angeblich auf der Nummer 3 der Best of Hallmark Christmas Movies vom Variety Magazine ever.
Warte, ich glaube,
und zudem
ich
hat er
das
auch
sogar.
Das Drehbuch geschrieben, mitgeschrieben.
Ah, nee, den habe ich den gesehen, doch, den muss ich gesehen haben. Der kommt mir irgendwie vage bekannt vor. Das Ding ist, die hauen ja, das ist ja echt, ich habe das mal verglichen mit, weil jemand mich mal gefragt hat, Hallmark, ich weiß, ich bin mir um aller Probleme bewusst, glaubt mir das, aber ich habe das mal verglichen mit Hallmark ist Fast Food und ordentliche Kinofilme sind Gourmet, so. Weil Hallmark ist wirklich Fast Food, das ist ja immer der gleiche, ich sag mal, Scheiß. Aber ganz ehrlich, zu Weihnachten ist das auch alles, was ich ertragen kann. Ich will da auch gar nicht groß nachdenken und am Ende hast du ein Happy End und allen geht's gut und alle sind reich und alle haben tolle Häuser, alles ist super geschmückt und du hast immer Schnee und alles, weißt du, so. Und deswegen ja, lustig, okay. Ja, doch, na klar.
Ich urteile darüber nicht, ehrlich gesagt. Das ist einfach eine Art von Entertainment, die ich nicht verfolge, aber ich denke mal, wenn es die Miete zahlt, meine Güte, mach doch. Also, das ist ja auch vollkommen
ja,
okay.
Ja, na klar. Ich finde es auch total lustig, dass es den einen oder anderen Schauspieler gibt, wo quasi Brüder, wo der eine Bruder voll der Hallmark Star ist und der andere Bruder voll der Kinostar. Und ich immer denke, wie das am Familientisch zu Hause sein muss, wenn der eine sagt, ja, ich war für einen Oscar nominiert und der andere, wow, ich habe den besten Weihnachtsfilm auf Hallmark ever gemacht. Das muss so ein bisschen, ja, aber egal. Also, ja klar, also ich habe das irgendwie im Kopf nicht verknüpft, aber jetzt, wo ich mir die Bilder so angucke, logisch ist das, ist das Billy.
Du bist mehr TV-Profi als ich es bin. Gibt es dafür überhaupt einen Analog in der deutschsprachigen Fernsehlandschaft zu diesen nordamerikanischen Christmas-Movies, Holiday-Movies, die ja wirklich in Serie produziert werden mit den immer gleichen Gesichtern, mit den immer gleichen Stories. Gibt es dazu sowas Vergleichbares im deutschen Fernsehen?
Naja, also mit den immer, ja, also ich würde sagen, so rein wie Inga Lindström auf ZDF oder, also ZDF vor allen Dingen würde ich da nennen. Also solche Dinge schon, aber das ist halt natürlich dann nicht Weihnachten, sondern das ist dann eben spezifisch Schweden und solche Dinge. Also sowas wie Inga Lindström oder Rosamunde Pilcher würde ich da so in die Ecke schieben eher.
Okay.
Ja. Ist nicht ganz so christlich, wie sagt man, motiviert oder hinterlegt wie die Hallmark-Sachen, weil die sind schon immer sehr christlich weiß und sauber sozusagen. Wobei, ehrlich gesagt, Hallmark da noch die ich sag mal, racyste Variante von allen, weil ich bin da nämlich noch zufällig gestolpert. Einige der Hallmark-Stars, also die haben ja so ein paar Schauspieler, die so ein bisschen so Household-Names sind und die sind vor, ich weiß nicht, 2 Jahren oder 3 Jahren, ist ein Teil von denen irgendwie geschlossen zu einem Konkurrenzsender gegangen und dann stellte sich raus, das war so ein Bibelsender. Und seitdem ist der ist der ganz gut Konkurrenz zur Hallmark und da merkst du deutlich, weil ich habe dann natürlich, bin dem einen oder anderen Star gefolgt und habe mir das dann angeguckt und habe festgestellt, wow, da ist Hallmark ja quasi linksradikal dagegen. Das ist ja, das war wirklich, ich so, oh Gott. Also deswegen, ja.
Ja, ich habe da auch ein paar. Ich kenne die alle nur aus der Ferne und ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, auch einen davon zu gucken. Also auch die Hardcore-christlich-Konservativen mit Kirk Cameron dann in der Hauptrolle zum Beispiel. Aber ich bin nie dazu gekommen, weil ich dann letztendlich dann doch nie die Zeit finde und bedenke, ich habe 90, die 90 Minuten würde ich gerne anders und besser investieren. Aber ich würde
Absolut
niemanden das
richtig.
Vergnügen schalreden wollen, sich an solchen Comfort-Food zu ergötzen. Total okay. Ich gucke ja sowas auch gerne. Ich guck auch viel zu viel Reality-Fernsehen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch, dass sich da einige Menschen die Nase rümpfen, wenn ich sage, hey, die letzte Staffel von so und so war echt unterhaltsam.
Ich freue mich zumindest für den Schauspieler. Ich wollte gerade Billy sagen, ist ja nicht Billy. Ich freue mich zumindest, dass er, also Paul Campbell, dass er zumindest da sein, ich sag mal, seine tägliche Kohle verdienen kann. Ich glaube, für den Unterhalt, den regelmäßigen, ist das nicht schlecht,
Ja.
wenn man da so ein bisschen so einen Fuß drin hat. Aber ist natürlich, wäre natürlich schöner mit der großen Karriere. Aber gut.
Tja, ein Star wird er jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Er ist so alt wie ich, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist auch 79er-Jahrgang. Okay, ich glaube, Housekeeping haben wir nicht, weil wir gut waren das letzte Mal. Keine offenen Fragen. Und diesmal habe ich mir sogar die Mühe gemacht, die Story wieder niederzuschreiben. Habe die ein bisschen zweigeteilt, weil wir haben keine parallelen Handlungsstränge. Das haben wir nächste Woche dann wieder. Ich verspreche. Aber diesmal haben wir eigentlich nur einen größeren Handlungsstrang. Und den habe ich mal versucht aufzusplitten. Und zwar beginnen wir mit Laura Roslins Assistent Biddy macht Anastasia Duala. Das ist die einen Heiratsantrag, den sie aber ablehnt. In einer Bar auf Cloud 9 kommt es zu Spannung, als Biddy sie mit Lee Adama sieht. Auch Alan Tye ist in der Bar. Während Lee mit ihr spricht, bemerkt er verdächtige Personen. Kurz darauf nimmt Sasha Abner, der Name geht mir wirklich nicht leicht über die Zunge, mit Komplizen die Gäste als Geiseln. Ihr Motiv ist Rache für den Tod ihres Ehemanns bei einem Zylonenangriff. Sie fordert die Auslieferung der humanoiden Zylonin Sharon. Lee sabotiert die Belüftungsanlage, was ihm etwas Zeit erkauft, aber auch er wird ebenfalls als Geisel genommen. Erstmal bis hierhin vielleicht. Genau, wir haben ein Kidnapping-Szenario und wir haben wiederum eine Hauptfigur, die wir bis dahin nicht kannten. Was machst du denn daraus? Lass uns mit dem Heiratsantrag vielleicht beginnen, bevor wir hier
Okay.
zu Sasha Abinall gehen.
Ich hatte einen kurzen Moment, als er den Ring zückte. Ich fand es auch sehr süß, als er meinte, ich habe nur diesen Ring, sorry, aber es
Vom
war, also ich
Debattierclub,
fand,
ja.
ja, ich fand es lustig. Aber ich war für 3 Sekunden emotional involviert in den Heiratsantrag und dann dachte ich so, okay, ja, so, Punkt. Also ich fand's niedlich. Was ich tatsächlich kurz gedacht habe, ist, weil man das ja dann auch vergisst, die Tatsache, dass er total in sie verliebt ist, das wissen wir ja. Aber ich habe dann auch kurz so darüber nachgedacht, wenn man in so einer Situation steckt wie er und sie, also wie die Truppe generell, dass man dann überhaupt noch ans Heiraten denkt. Und dass er aber, er ist ja auch der Typ, auf der einen Seite wird er immer so als total naiv dargestellt, auf der anderen Seite hat er ja aber auch Szenen gehabt, wo er wirklich auch sehr smart Dinge durchschaut hat und Strategien vorgeschlagen hat, wo ich dachte, ah, okay, jetzt verstehe ich auch, warum du deinen Posten quasi da immer noch hast und als Berater zur Seite stehst, weil du mehr durchschaust, auch die politischen Verwicklungen im Hintergrund, als man meinen mag. Also das, ich finde, dieses Naive hat ihm immer so ein bisschen, also war immer so ein bisschen schlecht in der Darstellung für ihn. Aber ich glaube, was ja gezeigt werden sollte, ist, dass er, was Gefühle angeht, halt sehr naiv unterwegs ist
Ja.
und eben nicht den Beruf. Aber das ging so ein bisschen Hand in Hand. Auf jeden Fall dachte ich mir so, oh, wie muss das dann sein, wenn man sich überlegt, dass man wirklich eine Familie gründen will und heiraten möchte und in so einer Situation, weil man hätte ja, also es gibt ja dann immer zwei Richtungen, in die man gehen kann. Entweder die hoffnungsvolle Richtung, wie er jetzt Billy auch gesagt hat oder gemacht hat, dass er sagt, okay, und ich setze da jetzt drauf und egal wie die Situation jetzt ist, mir ist es wichtig, dass ich gerade jetzt in so einer hoffnungslosen Situation eben auf die Liebe setze und auf Zweisamkeit und Familie und dass es vorwärts geht sozusagen und dass ich das Beste aus der ganzen Misere mache. Oder aber du verlierst halt die Hoffnung und bist frustriert und sagst, okay, gut, scheiß drauf, nach mir die Sintflut. Hm. Und deswegen fand ich cool, dass uns hier sozusagen so ein hoffnungsvoller Weg gezeigt wurde, so nach dem Motto, ja und egal was passiert, wir setzen jetzt einfach auf das Positive. Und ich finde, das ist ja auch immer Roslyn, die uns auch so gezeigt wird. Hm. Und deswegen passt es irgendwie so ein bisschen. So Billy und Laura sind so ein bisschen zusammen, so die Hoffnungsvollen, sag ich mal.
Ja, ja, ich hadere so ein bisschen mit seiner Figur. Er ist eben hier die typische Battlestar-Galactica Nebenfigur, will heißen, er taucht auch gerne mal für 2-3 Folgen gar nicht auf. Und wenn, dann sehen wir ihn entweder nur als Rosalinds Berater oder eben im Zusammenspiel mit Duala, mit Dee. Ja. Ganz selten auch in beiden Rollen, aber er ist eben genau, sein Grad an Kompetenz schwankt eben extrem. Wenn er mit Rosalind zusammen ist, dann ist er quasi so auch die Hand, die führt er auch so ein bisschen ihre Hand oder berät sie auch sehr kompetent. Und im Zusammenspiel mit Dee ist er im Grunde immer wie das, auf jeden Fall das schwächere Glied in deren Beziehung, habe ich immer so das Gefühl. Eher so ein Gefühl, der kleine Bruder für die größere Schwester, und überhaupt ist die ganze Beziehung sehr, bis auf irgendwie so einen verstohlenen Kuss, sehr, sehr, sehr platonisch, sehr brav zwischen den beiden. Ja. Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Szene, weil einerseits, ich mag die beiden Schauspieler, aber sie wirkt eben auch sehr geschrieben, die Szene. Also, dass das jetzt plötzlich da kommt, so kurz, und ich wusste ja, am Ende der Folge ist er tot, dachte ich, ja, jetzt gerade, ihr wolltet auf jeden Fall da nochmal das Maximum an Pathos und Empathie für seine Figur rauskitzeln, weil ihr es vorher nicht wirklich ordentlich gemacht habt. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert für mich.
Dass es so gestelzt wirkt, finde ich, passt ja dann aber auch super zu dem, in Anführungszeichen, Twist, den ja auch keiner gesehen hat, dass sie von ihren Gefühlen her eben nicht so involviert ist wie er. Also er liebt sie auf jeden Fall mehr, als sie ihn liebt. Mhm. Und deswegen sagt sie ja im Grunde auch nein. Und das passt irgendwie.
Ja, es passt auf jeden Fall. Es passt auch, wenn sie da mit Lee sitzt. Oder denkt, und ich denke mir, wenn sie mit Lee da in der Bar sitzt, denke ich mir, okay, 2 erwachsene Menschen. Und mit Billy denke ich immer so, hier, ja, genau. Eine Erwachsene und ja, der Junge, der sich gerade ein bisschen verliebt. Ja, ist meine Wahrnehmung der Dinge. Ich verstehe.
Übrigens, nur weil sie mit Lee rumsitzt, heißt es ja noch lange nicht, dass sie was haben. Aber ich meine, in dem Fall hat Billy es natürlich trotzdem richtig gelesen. Aber es war schon so ein bisschen so, redet miteinander.
Ja, sie haben dieses hitzige Kampftraining so mit, und du weißt, es gibt Sachen, die sind offen zwischen uns, die müssen noch beredet werden.
Ja, ja.
Und jetzt sprichst du doch endlich aus, ja. Also deutet sich schon.
Ja, und ich meine, sie sagt ja dann auch noch, er guckt sie ja dann so an und ist so total enttäuscht. Und sie so, es tut mir leid. In dem Moment ist alles klar. Also
das wiederum fand ich cool, dass sie sich nicht die Mühe machen, ihr irgendeinen scheinheiligen Grund zu geben, warum sie ablehnt. Sie sagt einfach nur, ich kann dich nicht heiraten, nee. Und im Grunde, also auch so wie sie das spielt, Candace McClure, ich finde, es wirkt echt so wie, ich habe keinen wirklich guten Grund, aber ich habe einfach keinen Bock gerade.
Aber eigentlich ist doch zwischen mir und ihr gar nichts passiert. Oder meinst du, die haben irgendwie miteinander geschlafen offscreen? Weil ich glaube, die haben sich auch geküsst, oder? Mhm. Auf jeden Fall, unresolved sexual tension, aber eigentlich ist da nichts passiert.
Es ist nichts passiert. Ich muss da wieder ein bisschen Meta-Wissen reintragen. Sie haben wohl darüber nachgedacht, eine Szene zu schreiben in der vorherigen Folge, in der die beiden eben miteinander schlafen oder sonst wie, also schon mal intimer miteinander werden. Aber sie haben es dann gelassen, weil sie gedacht haben, das wird dann irgendwie auch der Figur von Billy nicht gerecht. Das wäre dann eine zu große Abwatsch. Ich meine, schlimm genug, dass er sterben muss und dass eben seine Freundin, Partnerin Gefühle für einen anderen Mann hat, aber jetzt irgendwie auch noch zu zeigen, dass er noch betrogen wurde, ist so ein bisschen vielleicht eine Nummer zu hart.
Ja, und wäre auch ein bisschen zu viel für Lee, weil ich meine, war es nicht erst in der letzten Folge, wo er fast mit Starbuck, ich sag nicht geschlafen hätte, aber doch zumindest einen heißen Kuss geteilt hat. Also, und überhaupt, Lee wird schon auch dem Klischee des Seefahrers, der in jedem Hafen eine Braut hat, ein bisschen gerecht. Ja. Ich meine, ist okay, no slut-shaming, macht was ihr wollt, ihr seid alle erwachsen, Hauptsache Konsent, aber es ist schon so ein bisschen, okay.
Tja, mal gucken.
Tja.
Ich sag nicht, was da noch kommt. Wir müssen doch kurz über hier Sasha Abernall reden, mit der beginnt ja diese Folge.
Das ist so ein geiler Name. Ich bin so froh, dass du den sagen musst.
Ich weiß doch gar nicht, wie man sie nennen mag, weil ich glaube, sie wird mit Name wird immer wieder gesagt, aber dadurch, dass er eben auch nicht eingängig ist,
Ja.
bleibt sie mir auch inklusive ihrer Figurenentwicklung komplett fremd bis zum Ende der Folge. Ich stehe wirklich davor, wirklich wie der sprichwörtliche Ochs vom Berg, gucke mir das auch an, diese Flashback-Momente, die sie da hat, in denen ihr Amanda offenbar ins All gesogen wird bei einem Zylonenangriff und erbärmlich da verreckt und denke mir, ja.
Aber da bist du eben auch emotional überhaupt nicht irgendwie mit dabei, für, also ich zumindest nicht, weil die Figuren halt komplett neu sind. Ich kenne sie nicht, ich kenne den Mann nicht. Also das ist so, okay, super.
Was?
Also ich meine, sie ist ein Paradebeispiel eben oder ein, wie sagt man, ein Paradeexemplar für jemanden, der Rache will. Ich glaube, da werden ja noch ganz, ganz viele mehr sein, die ähnliche Situationen haben. Aber sie ist eben diejenige, die dann auch sagt, okay, ich denke nicht nur drüber nach, ich handle dann auch.
Ich bin Ron Moore dankbar dafür, dass das in seinem Podcast-Kommentar ein bisschen auf den Punkt bringt, weil ich habe es auch als Kritikpunkt der Folge begriffen und er äußert sich im Großen und Ganzen eigentlich ganz zufrieden mit der Folge, aber er sagt auch, was wir nicht vermitteln konnten, ist, dass es eben nicht nur um den Ehemann geht, sondern dass sie offenbar eine Person ist, die sich hauptsächlich unter dem, was eben damals so en vogue war, was heute wahrscheinlich Telegram-Gruppen wären oder Reddit-Threads, sie jemand ist, die sich hauptsächlich online über Dinge informiert und dabei eben auch gewisse Verschwörungsnarrativen verfällt oder denen auf den Leim geht. Wobei, man muss ja ehrlich sagen,
aber es sind ja eigentlich keine Verschwörungsnarrative.
Eigentlich hat sie ja mit allem recht, ja. Aber sie ist auf jeden Fall...
Ist ja eigentlich aber schon ein bisschen scary, weil soll es das sagen, das hört auf Verschwörungsnarrative, sie sind in Wirklichkeit echt. Ich meine, das ist ja nicht das, was gesagt werden soll, aber das ist im Grunde, was ausgesagt wird.
Genau, es wird einmal thematisiert, eben ganz zu Beginn sitzt vor einem Computerbildschirm und schreibt sich so stichpunktartig Sachen auf, die alle wahr sind.
Ja.
Begleitet von einem Voice-Over, der die Sache doch mal wiederholt, ja.
Ja, hier muss ich übrigens sagen, ich fand das als Eingangsszene ganz gut. Also zum einen war ich natürlich wie immer amüsiert von der Technik mit dieser Tastatur, die irgendwie 7-mal so dick ist wie die Tastaturen, die wir heute haben. Und diese Tasten und die haben ja auch diese Geräusche gemacht. Ich habe mich da total daran erinnert an meine frühe Jugend. Wenn du diese Tastaturen gedrückt hast, dann haben die so geklappert, so dieses klappende Geräusch, weil die Tastaturen so schwer waren. Also ich war sehr amüsiert. Tatsächlich habe ich mich, ich habe das gesehen und dachte erst, also ich habe das, am Anfang sieht man ja nur, dass da Informationen zusammengesammelt werden.
Ja.
Also Ausschnitte aus Zeitungsveröffentlichungen, Bilder und was nicht alles. Erst habe ich gedacht, oh, super. Ich hatte erst gedacht, es ist eine Journalistin. Also erst dachte ich so, ich finde es ja gut, dass es wenigstens anscheinend eine Person zu geben scheint, die da Informationen auch zusammensammelt, weil sonst hatte man immer so ein bisschen das Gefühl, da ist irgendwie also so ein klassischer Spionagedienst oder so, der dann auch der Präsidentin zum Beispiel steckt, okay, pass auf, morgen kommt, was weiß ich, der Anschlag oder übermorgen oder was. Da habe ich immer das Gefühl, das gibt's so nicht. Also so dieses ganze Netzwerk, das ja normalerweise so als Backup-System funktioniert. Und dann dachte ich mir auch so, okay, also vielleicht ist sie ja, erst dachte ich, sie ist Journalistin, dann dachte ich, oh, aber vielleicht ist sie Spionin, also nach dem Motto, arbeitet vielleicht für die Präsidentin oder auch für Adama oder so. Also das waren so ein paar Dinge, die mir durch den Kopf gingen. Und dann dachte ich, ich finde aber grundsätzlich gut, dass es offensichtlich eine Person gibt, die das alles irgendwie im Blick behält. Also dass da nicht immer auch diese großen Überraschungen aus dem Off kommen irgendwie, sondern dass da jemand sitzt, der sagt, okay, ich habe quasi den kompletten Überblick und kann dann jetzt Warnungen nach rechts und nach links rausschreien für die Leader oder so. Aber das hat sich ja dann rausgestellt, dass es das nicht ist. Leider. Tatsächlich war das Erste, was ich so dachte. Und das fehlt mir auch ein bisschen, sage ich dir ganz ehrlich. Also warum haben die bisher kein ausgeklügeltes Spionagenetzwerk irgendwie laufen? Also wir wissen ja, dass die Zylonen auf jeden Fall ein Spionagenetzwerk laufen haben mit ihren eingeschleusten Figuren auf den Schiffen. Und warum es dann keine Counterintelligence gibt, das ist so ein bisschen was mich wundert. Wobei, vielleicht haben wir sie noch nicht getroffen, aber das war so ein Ding. Und das zweite war, dass ich mich sehr gefreut habe, als ich die Schauspielerin gesehen habe, weil ich die nämlich mag. Da dachte ich, ach guck, eine junge, genau, ich und Namen.
Dana Delaney, ja.
Danke, ja. danke.
Die ist schon ganz cool. Also ich glaube, wenn ich jetzt ihre Rollennamen nenne aus diversen Filmproduktionen, kann man die nicht wirklich zuordnen. Aber sie ist einfach schon in großen Hollywood-Filmen auch dabei gewesen. Ich habe zuletzt mit ihr gesehen Tombstone, wo sie das Love Interest von Kurt Russell spielt. Juliet, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, eine Rolle. Auf jeden Fall, das ist die, mit der am Ende Kurt Russell in Sonnenuntergang reitet, sprichwörtlich, ja.
Ich überlege gerade, ich kenne sie tatsächlich in erster Linie aus Serien tatsächlich, gar nicht so sehr aus Filmen. Und die letzte Ich überlege gerade, ach ja, genau. Ich habe vor 2 Jahren oder so erst wieder einen Rewatch gemacht von Body of Proof.
Aha.
Das hatte nur 4 Staffeln oder 3, 4 Staffeln, glaube ich.
Ja.
Aber da war sie zum Beispiel auch die Hauptdarstellerin. Deswegen dachte ich, ah, okay, gut.
Sie spielte die Hauptrolle in China Beach, habe ich mir angelesen. Eine Serie, die, glaube ich, in Deutschland überhaupt kein Standing hat, meines Wissens nach. Aber die
Ich
wohl
kenne es
sehr
nicht, aber
erfolgreich in den
scheint.
USA lief.
Ja.
Ja, ja.
Ja,
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 ja.
ja.
Sie waren auf jeden Fall sehr happy drum, sie zu bekommen. Und Ron Moore erkennt auch an, dass das Drehbuch hier und da schwächelt, einfach ihre Figur nicht wirklich auserzählt ist. Und ich habe mich ein bisschen daran erinnert, gefühlt an die Wunderheilung hier von Präsidentin Roslin
Ja.
vor 3 Folgen, wo auch, glaube ich, Ron Moore sagte: Ja, damit die Erklärung irgendwie funktioniert, das haben wir alles nur James Callis, dem Schauspieler von Balter, zu verdanken. Der bringt das irgendwie glaubwürdig rüber. Rein auf Drehbuchseite ergibt nichts davon irgendeinen Sinn, sagt er ja auch. Und ein bisschen das Gefühl hatte ich auch hier: Gut, dass wir Dana Delaney haben, weil ihre Figur ist auch so ein bisschen underwritten. Es ist, ich kann ihren Zorn nicht wirklich nachvollziehen und ihre Motivation nicht wirklich nachvollziehen. Also den kann ich nachvollziehen, aber sagen wir mal, den Schritt zu machen und dann zu sagen, ich begehe einen quasi terroristischen Akt und nehme Leute gefangen und töte Menschen für das, was passiert ist, da gehört eben ein bisschen mehr zu, als ich traure um meinen Mann und die Welt ist so gemein und unfair, weil ich meine, sonst würde ja jede Person, die, sagen wir mal, einen Angehörigen verliert durch einen tragischen Unfall, sagen, okay, ich jage einen Zug in die Luft oder
Ja.
genau, ich sprenge ein Stück Autobahn in die Luft oder was. Was ich
Ja,
also.
ja. Was mir tatsächlich gar nicht so klar gewesen ist, oder andersrum, ja doch, oder was mir, also, was ich gar nicht so bewusst wahrgenommen habe, ist eben dieses Abdriften in so Verschwörungstheorien.
Ja, ich auch nicht.
Wahrscheinlich, weil ich ja weiß, dass es keine Verschwörungstheorien sind. Aber ich finde, da hätte man vielleicht, das hätte man ein bisschen klarer machen können, vielleicht in einem, wenn sie mit einem von ihren Komplizen spricht oder so, weißt du, dass sie sagt, du weißt doch, auf der Galaktika ist es so, so, so und so. Also, dass man irgendwie da noch ein bisschen einen Scheinwerfer drauf gebracht hätte, so auf ihre, also dass sie da so gefangen ist in diesen Vorstellungen.
Ja.
Ich glaube, das hätte klarer gemacht, warum sie dann am Ende auch so nicht seiner ausrastet oder eben so da drin gefangen ist in diesem Narrativ irgendwie. Also das hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber wie gesagt, es hängt damit zusammen, dass ich weiß, dass es wahr ist.
Ja, da ist die Serie ganz
Deswegen.
gut. Ich finde das ehrlich gesagt doch ganz smart. Wir hatten das jetzt auch vor einigen Folgen, ich glaube in Episode 13 mit diesen quasi Friedensaktivisten, die dann am Ende die Bombe überreicht
Ja.
kriegen. Die haben ja im Grunde auch recht. Sie bedienen sich bloß der falschen Mittel und versuchen eben den Frieden auf
Ja.
falschem Wege oder auf für uns falschem Wege oder aus damals Blick falschem Wege zu erreichen, indem sie nämlich eben mit den Frieden suchen, den Schulterschluss mit den Zylonen. Aber im Grunde haben auch die ihren Punkt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und
Ja,
genauso hat
ja.
ihn hier Sasha Abenel. Ich finde ihn eben nur nicht gut, wirklich so nachvollziehbar gemacht. Ich habe ehrlich gesagt, ich fand diese ganze erste Szene schon sehr cringe, aber da ging es mir eher ums Editing und um diese archaische Technik genau und dass man eben sagte,
Ja.
man schreibt das oft, man pappt die ganze Wand voll mit Zeitungsausschnitten und dann dieser Computerbildschirm, auf dem so quasi die wichtigen
Ja.
Argumentationspunkte schon ausformuliert sind, dann aber nochmal der begleitende Voice-Over dazu, der einfach nochmal wiederholt, was wir eh schon auf dem Bildschirm sehen und dann diese Tippgeräusche dazu. Und ich dachte, das ist so, es ist so ein bisschen zu bemüht, zu
Ja.
angestrengt. Ich weiß nicht, wie ich es besser
Ja.
umschreiben soll.
Ich musste übrigens lachen, weil wir sahen sie ja erst an diesem Computer, wo ich dachte, oh, diese alte Technik. Und Schnitt, das uralte Telefon an der Wand von der Galaktika wird gezeigt. Dann dachte ich, wow, sie haben es geschafft, von wirklich alter Technik zu noch älterer Technik zu gehen. Es war so, okay. Ja, naja. Aber genau, und dann haben wir ja auch sehr schnell eben dieses Kidnapping-Szenario. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, so Kidnapping-Szenarios gehören eigentlich immer zu meinen Lieblingstropes in Serien. Ich mag das immer sehr, also in der Regel ist es ja ein Banküberfall. Ich mag das immer sehr, wenn die irgendwo dann zusammen in der Gruppe als Geiseln gehalten werden und dann muss irgendwas passieren. Und dann finde ich immer sehr spannend, wie die dann halt drinnen agieren, weil du hast ja dann immer die smarten Leute, die dann irgendwie es schaffen, da drum rumzukommen. Es ist total lustig, weil ich habe jetzt erst gerade vor, ich weiß nicht, 2 Tagen oder so, genau so ein Szenario wieder gesehen, weil ich nämlich Daredevil Born Again die erste Staffel zu Ende geschaut habe. Und da war eine Folge, gleich die erste, die ich dann geguckt habe, weil ich hatte in der Mitte aufgehört gehabt. die genau dieses Trupp auch hatte, wo die auch in der Bank eben gefangen waren. Ich dachte, wow, okay. Also eigentlich mag ich sowas. Hier hast du halt eine kleine Variante davon, weil es ist nicht in der Bank, sondern eben in der Bar. Also aber beides mit B. Und ja, wobei auch diese Bar, muss ich dir ganz ehrlich sagen, die gingen da so rein und ich dachte, die haben da so eine Bar? Also wir wissen, also es ist natürlich logisch, weil man muss ja irgendwo einen Ort haben, wo man irgendwie R&R, also Rest und
Der ist ja nicht
Relaxation.
auf der Galaktika, der ist ja auf der Cloud 9, auf
Ja, ich
dem,
weiß, ich
ja.
weiß. Also mir ist schon klar, dass es das gibt, also dass es das irgendwie geben muss oder so, aber das dann so vor Augen geführt zu bekommen, das fand ich irgendwie so ein bisschen komisch. Vielleicht, weil ich zu sehr im Galaktika-Modus war oder so, ich weiß es nicht.
Ich finde ein bisschen komisch, aber ich glaube, das ist jetzt schon, das geht jetzt schon so in Richtung Nitpicking oder will ich, möchte ich eigentlich gar nicht hin,
Ja.
dass offensichtlich Starbuck und Apollo, also Kara und Lee, beide gleichzeitig ihren Urlaub oder ihre Freizeit daneben, also sagen wir mal so die beiden fähigsten Piloten der Flotte,
Ja.
gleichzeitig dort und auch Leitungsfiguren, Führungsfiguren, Führungskräfte gleichzeitig dort in diesem, ja, Erholungszentrum da rumlungern.
Aha.
Aber gut.
Gleichzeitig und nicht zusammen, genau.
Und aber nicht zusammen, nein, nicht zusammen.
Und apropos also Beziehungsdrama, ich meine, gut, wir haben dann das Drama mit Lee und
Dee und Billy.
genau. Ach Gott,
Die
ja.
Namen, ja.
Also unser schönes Trio, das da ja kurz ein bisschen Probleme hat. Was ich hier aber tatsächlich noch gut fand, war, wir hatten ja auch Ellen, die da so durchmarschierte, auch wirklich Oberkante, Unterkante gestylt und so, sexy Hexi da durchlief. Und dann ja auch irgendwie, was ich gut fand, war das Gespräch dann zwischen ihr und Lee, wo Lee meinte, ach, du bist doch hier öfter mal so. Und sie scheint da ja offensichtlich auch irgendwie zu Hause zu sein und öfter mal aufzutauchen. Und als sie dann eben darüber reden, wie das ist mit Beziehungen und so weiter, und sie sagt dann, ja, wir sind halt nicht die und die Typen.
Ja.
Und er meinte so, wir? Es klang schon ein bisschen so, also empört. Und da habe ich gedacht, ach, guck mal, also offensichtlich schläft sie mit anderen Männern nebenbei noch.
Sie scheint das sehr empfänglich für den Gedanken, dass Lee sie auf die Toilette mitnimmt, um dann eben, genau, ein
Ja,
Quickie
aber
zu haben.
offensichtlich ist es für sie ja also kein Ding. Also
Ja.
das heißt, sie hat auf jeden Fall laufende außereheliche Beziehungen ohne Ende wohl. Und man weiß hier nicht, ob das vielleicht eine offene Beziehung ist mit Ty oder nicht, aber ich vermute eher nicht. Nichtsdestotrotz finde ich es irgendwie interessant, dass das einfach so mal so lapidar nebenbei und im Nebensatz, ja, ist halt so, ja. Und irgendwie, also ich fand das irgendwie cool. Manchmal denke ich dann auch also Battlestar Galactica, manchmal haben die so Konzepte, die so einfach hingeknallt werden und die sind einfach kein Ding und da wird kein Aufhebens drum gemacht. Und das finde ich dann irgendwie cool. Also, dass man eben sagt, ja, okay, und good for her, ja, super für sie, soll sie machen. Ich meine, klar. Das Narrativ der bösen Frau soll hier natürlich bedient werden. Aber ich finde es ehrlich gesagt gut, dass man dann einfach sagt, okay, also dass man das nicht moralisch verurteilt. Genauso wie man auch nicht moralisch verurteilt hat, dass Starbuck mehrere Affären laufen hat, ja. Weil es doch normalerweise sonst immer heißt, ja, und die Frau muss irgendwie treu sein und so. Und irgendwie sind die Frauen, die wir hier gezeigt bekommen, alle nicht so. Also die hat, okay, die kann sich nicht entscheiden. Das ist, glaube ich, deren Problem. Aber so Starbuck oder auch Ellen oder so, ja, die holen sich, was sie möchten, was sie mögen, Spaß und dann ist auch wieder gut.
Ich glaube.
Und keiner
Ja.
schreit irgendwie
Nein,
Schlampe oder was weiß ich, Nutte oder weißt du, also ich meine, das sind böse Wörter,
ja.
aber du weißt, was ich meine.
Na
Das
klar.
ist das und da dachte ich, das finde ich gut.
Die Serie ist nicht judgmental, sagt man im Englischen. Sie
Ja.
urteilt nicht, sie richtet nicht. Ich glaube auch, das wird nicht weiter kommentiert und das ist auch eben auch gut so. Aber eben auch nicht mit, es wird auch nie der Finger drauf gelegt oder gezeigt im Sinne von,
Ja,
guck mal,
ja.
wie super progressiv wir sind. Es ist einfach ein komplettes Nullthema in dem Kontext.
Und ich finde es halt einfach auch total witzig, dass Lee dann so ganz empört sagt, wir? Und dir so, ja, mein lieber Lee, auch wenn man auf deine, also das, was wir gesehen haben von dir, wenn man auf deine Geschichte zurückschaut, ist das auch nicht viel anders. Also ich meine, wir können, okay, mittlerweile ist es nur eine Hand, aber wir können schon mal zählen. Also diverse Damen waren dabei.
Ja, dabei muss man vorsichtig sein. Ich meine, die Flotte ist ja klein, aber begegnet sich immer wieder. Also selbst in einer größeren Stadt, als die Flotte groß ist, begegnet man sich immer zweimal und da sind eben nicht mehr allzu viele. Also, wobei.
Naja, es hat halt schon leicht, es hat leicht inzestuöse Vibes bei manchen Sachen. Das liegt aber auch daran, dass man nicht nur innerhalb der Flotte sich immer wieder begegnet. Das finde ich, ginge ja noch, sind ja noch genug Leute. Mhm. Aber die sind halt auch meistens einfach auf der Battlestar. Ja. Also das ist eine ganz kleine Truppe, die sich da begegnet. Und dann hast du ja auch noch das Problem der Autorität, weil das ist immer mein Grundsatzproblem. Mhm. Ich weiß, es gibt ganz viele Leute draußen, wenn du so Serien hast, für die das kein Problem ist, Leute irgendwie zusammenzuhauen, die dann Autoritäten übereinander haben. Aber ich habe wirklich immer ein sehr großes Problem, wenn dann ein Machtgefälle ist und auch ein Machtgefälle, wo die Figur, die mehr Macht hat, quasi dann irgendwie mit jemandem zusammenkommt oder Sex hat oder was, die keine Macht hat. Das ist für mich immer so cringig. Also das kann ich nicht.
Ja.
Ja, aber und das ist ja auch so, weil ich meine, Lee hat eigentlich ein bisschen die Arschkarte, genauso wie Starbuck übrigens, weil also deswegen gut, dass die beiden, weil die sind auf Augenhöhe, ja. Aber, aber wenn die was mit ihren Anführungszeichen anfangen würden, das ginge halt einfach gar nicht.
Die sind ja auf unterschiedlichen Posten, sagen wir mal. Also Lee und Kara sind Piloten.
Theoretisch ist Starbuck unter Lee in der Hierarchie. Aber ganz ehrlich, die lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen.
Ja.
Und also die sind schon auf Augenhöhe, deswegen.
Ja, das schon, klar. Hierarchisch ist auch Duala als Kommunikationsoffizierin irgendwie weit unter Lee Dama, aber meine Güte, ich meine, sie hat eine vollkommen andere Position an einem vollkommen anderen Standort im Schiff und die beiden müssen zwar zusammenarbeiten, aber ich glaube, es wird sehr
aber das finde ich dann okay, weil es ist keine direkte Abhängigkeit.
Ja, stimmt schon. Ich sehe das Problem auch, also das potenzielle Problem. Mal gucken, was da noch so kommt. Ich fand auf jeden Fall Ellen Tyles Auftritt auch ganz gut im Rahmen der Möglichkeiten. Ihre Figur mag ich nicht besonders, aber die Art und Weise, wie sie hier so nonchalant wieder eingeführt wird, von wegen, ja, wir haben dich jetzt 8, 9, 10 Folgen lang nicht gesehen, aber hier bist du eben wieder und dann hast du eben einen Cocktail in der Hand und machst gleich irgendwie hier Lee schöne Augen. Und es wird eben auch nicht geurteilt darüber, über ihr Verhalten. Ganz cool. Ich fand auch gut so ein kleines Detail, dass sie, das ist auch dann später noch handlungsentscheidend, muss man ja sagen, dass sie ihren Cocktail, der eben so mit flüssigem Stickstoff da dekoriert ist, der qualmt dann so richtig schön, dampft so richtig schön, wie nennt man das bei Trockeneis, keine Ahnung. Dass sie den niemals aus der Hand nimmt, finde ich auch cool. Also da die Terroristen dringen in die Bar und er schleppt sie da in die Toiletten, in die Waschräume.
Ins Bad,
genau. Ja. Und sie hält die ganze Zeit ihren Cocktail da fest und das bringt ihn auf eine gute Idee. Fand ich ganz süß, ehrlich gesagt.
Und ja, es ist schon, also sie ist eigentlich sehr, sehr passend. Wobei sie dann am Ende, wenn sie dann rausrennt und so ein bisschen sagt, oh, ich bin doch die Frau von und so, da dachte ich mir so, oh.
Ja.
Also, das ist so also, dumm. Aber na gut, sie hat halt wahrscheinlich gedacht, sie kann sich da durchmanipulieren. Das ist ja so ihr Go-To-Move, deswegen. Aber grundsätzlich, und ich fand es auch so lustig, weil du sagst, wir haben sie jetzt 9 oder 10 Episoden nicht gesehen, jetzt plötzlich taucht sie wieder auf. Und wir haben uns alle gefragt, was hat sie in der Zeit gemacht? Ja, logisch, gefeiert, offensichtlich. Sie ist ja schließlich wahrscheinlich die ganze Zeit in dieser Bar gewesen.
Es ist aber schon merkwürdig, dass sie so überhaupt ihre gute Laune sich beibehält, weil wenn wir sie sehen, ist sie immer enorm unter Druck oder teilweise auch in Lebensgefahr. Wir haben sie das letzte Mal gesehen in Final Cut, die Reporterin, Folge 8.
Stimmt.
Und da wurde sie eben auch, da wurde ihr Leben bedroht und sie kam eben auch in so eine quasi Geiselhaft. Also sie wurde von einem durchgedrehten Soldaten dann da bedroht und dann sehen wir sie lange nicht und man sollte eigentlich denken, okay, das wird sie erstmal traumatisieren für längere Zeit und dann sehen wir sie nicht und wenn wir sie wiedersehen, ist sie so, hey, alles cool und wieder kommt sie in eine lebensbedrohliche Situation. Also das ist eben auch so das undankbare Los dieser Nebenfigur, dass wenn sie auftauchen, dann muss es eben zählen und das wirkt dann eben manchmal so ein bisschen merkwürdig, weil man sich denkt, oh Gott, die müssten eigentlich viel, viel stärker angefasst oder traumatisiert sein von dem, was sie da erleben. Aber nee, jedes Mal ist quasi, werden sie wieder so auf Null zurückgesetzt, wenn wir sie wiedersehen, aber gut. Naja.
Ja.
Ich glaube, ihre Wichtigkeit für diese Folge erschöpft, ist damit aber auch fast erschöpft. Ich meine, wir haben da noch mal so einen dramatischen Austausch zwischen Tai und ihr, so von wegen, das ist meine Frau, lass sie in Ruhe. Aber dann ist sie im Grunde nicht mehr so richtig handlungsentscheidend. Dann ist sie so im Pulk der als Geisel genommenen, aber wird nicht mehr so richtig nach vorne gestellt. Na gut.
Also ich meine, wenn wir ehrlich sind, ist sie nichts anderes als ein Werkzeug, um die Story voranzutreiben. Also wen können wir da hinsetzen, der quasi so den entscheidenden, der erscheinende Ideengeber dann in der Situation ist. Und naja, gut, komm, dann nehmen wir halt Ellen. Die fehlt quasi nicht auf der Battlestar. Also wenn sie nicht da ist und ja. Also aber dafür finde ich, war es okay.
Ja. Wie weit waren wir denn in der Handlung eigentlich? Elisabeth hat die Belüftungsanlage, genau das tut er, dafür benutzt er nämlich den flüssigen Stickstoff. Das ist wieder so ein klassischer Star Trek Techno-Babble-Moment, in dem wir nicht genau wissen, ja, wie das eigentlich funktioniert. Mit der Folge auf jeden Fall, dass die Geiselnehmer, wie es dann später rausdreht, die Angehörigen sind das auch noch von Sasha Abinell.
Ja, genau, weil ich dachte nämlich, als der eine erschossen wird, dachte ich, warum ist sie denn jetzt so am Boden zerstört? Weil ich dachte ja auch, das wären irgendwelche Hired Guns oder so, aber stellt sich raus, nee, da war schon noch mehr Beziehung dahinter.
Und zum Glück sind aber diverse Marines und eben auch Kara, aka Starbuck, auf der Cloud 9. Ich lese mal weiter vor. Ein Befreiungsversuch unter der Führung von Kara Thrace, die ist nämlich auch dort gerade auf Erholungsurlaub, scheitert und verschärft die Situation. Lee wird aber schwer verletzt, von ihr wohlgemerkt, also von Starbuck. Schließlich gibt Admiral Adama vermeintlich klein bei und verspricht, die tote Sharon auszuliefern. Vermeintlich klein bei, verspricht die tote Sharon auszuliefern. Ja, das tut er. Es handelt sich natürlich um die Nummer 8, die von Kelly bereits vor Wochen erschossen wurde. Und die schicken sie eben rüber, beziehungsweise deren Leichnam auf die in die Bar auf Cloud 9. Der Betrug fliegt auf, als Abinell daraufhin Duala töten lassen will, greift Billy ein, erschießt einen Geiselnehmer, wird dabei jedoch selbst tödlich verletzt. Die Geiselnahme endet gewaltsam, Abinell stirbt. Duala sitzt am Krankenbett des verletzten Lee, während Präsidentin Laura Roslin um Billy trauert. Traurig, traurig. Die Person, die einer Familie noch am ähnlichsten ist, die ich jemals hatte oder so, sagt sie. Ich krieg das nicht in gute deutsche Worte gekleidet. Ich habe es im Original geguckt. Fandest du den Action-Aspekt gut gelöst oder war dein Empfinden auch, ich nehme schon wieder deine Antwort vorweg. Egal, wie fandest du die ganze Action, die ganzen Spannungsmomente bei der Geiselnahme und den Shootout?
Ich traue mich das ehrlich gesagt kaum zu sagen, weil ich wahrscheinlich voll eins auf die Kappe kriege, aber ich fand es langweilig. Mhm. Beziehungsweise ich fand es wahrscheinlich langweilig, weil ich es vorhersehbar fand. Mhm. Also es ist natürlich ein klassischer Trope. Ich habe vielleicht zu viel Fernsehen gesehen in meinem Leben. Es ist ein klassischer Trope, der auch klassisch gelöst wird. Was ich überraschend fand, war, dass Starbuck diejenige war, die Entschuldigung, das war meine Wasser-App.
Kein Problem.
Ich habe sie eigentlich auf lautlos gestellt. Was ich überraschend fand, war, dass Starbuck diejenige war, die Lee angeschossen hat.
Ja.
Ich meine, es war natürlich ein Unfall, aber das war so, oh, okay, es war gar nicht irgendeiner von den Terroristen, sondern es war Starbuck. Es war so, ups. Das fand ich überraschend. Aber das war das Einzige, was ich wirklich überraschend fand.
Ich fand überraschend, dass sie sofort davon ausgeht, dass er tot ist, weil wir ja, aber natürlich, wir gucken mit der anderen Brille drauf, wir wissen natürlich, Lee Adama hat sowas wie Plot Armor, also der könnte
Lee
ja
Adama
sterben.
Lee Adama ist Teflon,
genau.
An dem rutscht alles runter, das ist so. Oh.
Ich möchte jetzt auch nicht behaupten, ich werde auch nicht spoilern und will behaupten, dass diese Figur natürlich unzerstörbar oder untötbar ist, aber natürlich nicht in dem Kontext, das wäre ein bisschen schwach zu sagen, okay,
ja,
er wird quasi von so einem Querschläger getötet, den eben Kara abgegeben hat und damit ist dann seine Figur hinüber. Also wir wissen ja natürlich als geübte Fernsehzuschauer, das wird nicht passieren.
Ja, aber ich meine, das wäre doch das Oberdrama schlechthin, wenn ausgerechnet Karas ist, die Lee tötet.
Ja.
Ich meine, wow.
Ja, ja.
Naja, aber grundsätzlich ja, also es ist wirklich so, diese ganze Folge, die krankt halt so ein bisschen, aber ich meine, das ist halt convenient writing, muss man sagen. Es ist natürlich so, ja, also zufällig sammeln sich halt alle wichtigen irgendwie Leute für diese Situation in dieser Bar. Zufällig fällt ihm diese Frau auf, weil ganz ehrlich, wir haben einen Raum mit, ich weiß nicht, auf jeden Fall über 100 Leute, wahrscheinlich 200, 300 Leute. Und ihm fällt ausgerechnet die eine Frau auf, die sich vermeintlich seltsam verhält. Dann ist da Ellen, die quasi im richtigen Moment ihren Drink nicht von sich schmeißt und natürlich hat er die super Idee. Und um alle Zufälle noch komplett zu machen, haben wir dann noch Starbuck, die zufällig natürlich zum gleichen Zeitpunkt auch da ist, aber noch nicht in der Bar und dann von außen eine riesen Rettungsmission starten kann. Und sie ist nur nicht nur sie ist da, sondern auch noch irgendwie zwei super trainierte Spezialeinheit Leute, die sie da irgendwie noch unterstützen können und so. Also es ist alles schon sehr, sehr gefällig und dann endet das Ganze noch mit Lee, der angeschossen wird und natürlich nicht stirbt, weil wie gesagt Teflon und aber Billy, der nur einmal angeschossen wird, ich glaube sogar, dass ich weiß gar nicht, das erste Mal, oder? Auf jeden Fall der dann angeschossen wird und sofort tot ist. Und ich
Natürlich.
denke mir so, wow, Lee hat, ich weiß nicht, gefühlt mindestens 15 Kugeln kassiert bis jetzt und hat alles überlebt. Und Billy, der nur eine mickrige Kugel irgendwie abkriegt, ist natürlich sofort tot. Also es ist alles so ein bisschen, ja, aber das ist natürlich, das sind die Tropes.
Ja, das hat, dass er keine letzten Worte kriegt. Ich meine, selbst hier die tote, die erste
Ja, das
tote
ist
Nummer 8, die erste tote Sharon hat, durfte eben
stimmt.
noch sagen, ich liebe dich, Chief. Aber
Ja,
Billy
aber ich
kriegt
meine,
gar
der ist halt
nichts.
wirklich im Schlechten wohl auseinandergegangen mit der Produktion. Also nach dem Motto, wir gönnen dem noch nicht mal eine letzte Todesszene, so einmal noch ausspielen oder so. Tja.
Ja, ich glaube, das hätte man dann anders gemacht. Ich glaube, dann wäre er gar nicht mehr aufgetaucht. So, ich weiß es nicht. Also,
Okay.
ich weiß von keinem größeren Beef hinter den Kulissen. Zur
Ja,
Ehrenrettung
okay.
von der Drehbuchautorin und von Lia Dama sei gesagt, also mein Empfinden war es nicht, dass die Bar so groß ist, weil du sagtest, 200, 300 Leute. Ich habe da eher 20, 30 Statisten gesehen, aber na gut. Aber
Okay.
du hast schon recht, es ist sehr, sehr convenient, sehr gefällig. Es ist alles sehr, ja, warum machen die alle dort gerade ihren Urlaub und sind
Ja,
und alle gerade da?
zeitgleich und
Da
so.
zieht
Ja, ja,
man
ja.
den Marines
Ich
so ein paar
erinnere mich
lustige Freizeithemden an und
daran.
damit ist es schon irgendwie quasi rationalisiert, warum die auch da rumhängen. Ja.
Oder siehst halt einfach aus wie Marilyn Monroe Punkt 2, sage ich nur bei Ellen. Aber das ist, du hast schon recht, ich habe meinen Chef in meinem Ohr, der seit Jahr und Tag predigt, wenn eine Führungsfigur Urlaub nimmt, dann soll er bitte zusehen, dass die andere Führungsfigur nicht auch im Urlaub ist. Das ist immer so, wird es nicht seit Jahrzehnten, Jahrtausenden gepredigt. Und was ist hier Starbuck und Lee? Aber na gut.
Ich finde es erstaunlich, ehrlich
Ja.
gesagt, dass sie hier schon wieder ein vergleichbares Szenario haben zu dem, mit dem auch die vorletzte Folge endete. Also Schwarzmarkt, die wir beide, die eigentlich niemand wirklich
Ja.
mochte. Und wir haben hier wieder so ein Standoff zwischen Lee Adama und einer Figur, die ihn bedroht, wo er die Waffe auf jemanden richtet. Und ich dachte, ist ein bisschen früh, jetzt damit schon wieder um die Ecke zu kommen. Ich meine, klar, diesmal hat es einen anderen Ausgang und diesmal gibt eben Lee nach, weil die sein Love Interest bedroht wird. Aber im Grunde, das Setup der Szene ist vergleichbar mit dem, was wir erst vor 2 Folgen gesehen haben. Und ich finde es deswegen auch so ein bisschen
Nicht nur
lahm.
das, wir haben diese Szenerie oder diese Standoff-Geschichten haben wir jetzt schon wirklich oft gehabt. Also immer also unterschiedlich verpackt. Aber es ist schon was, glaube ich, ganz gerne benutzt wird irgendwie von den Autoren.
Ja.
Ja.
Den Gesinnungswandel von Dama Senior fand ich ganz interessant, ganz ehrlich. Ich finde auch die Austausche, ist das der Plural von Austausch? Die Austausche, die Konversation zwischen ihm
Okay.
und Ty und Roslyn auf der Brücke der Galaktika ganz spannend. Ich finde, das ist so dialogseitig einfach ein völlig anderes Level. Vielleicht auch, weil die Schauspieler besser sind. Ich kann den Finger nicht
Ja,
genau
ja.
drauflegen. Aber ich war immer dankbar, wenn wir wieder auf der Brücke waren und hier bei Mary McDonnell und Edward James Olmos und dachte, oh, die sind einfach so viel cooler und es ist so viel spannender, auch wenn er sich dann nochmal mit Sharon, mit der zylonischen Sharon da kurz schließt und sagt, hier, verrate uns deine Geheimnisse. Und sie so, nee, nix mache ich da. Und er eben auch
Ja, aber
tatsächlich,
da wollte ich dich nämlich nochmal
ja.
gerade fragen, weil du meintest, seine, wie sagst du, wie hast du
Sein
es eben genannt?
Gesinnungswandel, weil er erstmal
Also
gesagt,
sein Gesinn,
er
ja,
sagte erstmal
das
klar,
wollte ich
hier,
nämlich.
die könnten meinetwegen alle draufgeben, gehen wir verhandeln nicht mit Terroristen. Der Standpunkt eben auch der
Okay, gut,
US-Regierung
ja.
oder fast jeder demokratischen Regierung. Und dann am Ende sagt er, ah, okay.
Okay, gut, ja. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, auf was du abzielst, weil er hat ja auch, also ich finde, was hier auch gut ausgespielt worden ist das eine, da hast du recht. Das andere, was auch gut ausgespielt wurde, war der Gesinnungswandel in Bezug eben
Sharon.
auf Sharon.
Ja.
Das wurde schon angedeutet, finde ich, in den letzten ein, zwei Episoden. Aber hier kommt es nochmal voll zur Geltung. Da finde ich aber auch sehr gut, dass Ty zum Beispiel dann immer so als warnende Stimme im Hintergrund, ich meine, er macht ja auch genau das, was eine gute Number One machen soll, sagt, und vergiss bitte nicht das. Und in dem Fall, vergiss bitte nicht, dass sie nicht Sharon ist. Und er so, Glaube mir, ich vergesse das nicht. Aber ich glaube ihm nicht. Ich glaube, er vergisst das schon manchmal. Nichtsdestotrotz war es dann aber ganz spannend, dass am Ende klar die Grenzen nochmal gezogen worden sind, indem er eben ja sie nochmal darum bittet, oder was heißt bittet, also auffordert, ihm zu sagen, wer denn jetzt die geheimen Zylonenagenten irgendwie in der Flotte sind. Und sie sagt nein. Also ganz rigoros einfach nein. Aber das ist nochmal schön gewesen, um da wirklich nochmal den Graben zu markieren, der zwischen denen liegt, weil vorher hatte man schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie irgendwie voll Buddy-Buddy sind, weil ich meine, sie scheint ja offensichtlich regelmäßig in sein Büro zu kommen und ihm da irgendwie Intel zu geben, womit er dann auch planen kann. Und da meint ja auch Ty, wenn das jemand draußen wüsste, dann wäre das echt eine Katastrophe. Und das sind ja aber genau auch die Infos, die ja dann auch Sascha, Shay, warte, wie heißt die Dame?
Sascha Abinell, Sascha.
Sascha, genau, dazu ja auch motiviert haben, zu sagen, okay, da ist quasi die Führung unterwandert und wir müssen jetzt was machen.
Ja. Also ich fand das alles an Bord der Galactica super gespielt von dem ganzen seniorigen Personal.
Absolut.
War auch gut geschrieben. Der ganze Plan, es gehorcht einfach zu vielen Klischees und ich kann mich jetzt natürlich nicht mehr in die Köpfe der Autorin in dem Fall versetzen und des ganzen Writers Rooms und mir irgendwie Gedanken, will mir gar nicht zu viel Gedanken darüber machen, was denen durch den Kopf gegangen ist. Aber ich bin schon davon ausgegangen, dass die davon ausgehen, dass wir das alles als spannenden Story-Twist empfinden oder Story-Wendung, wenn dann eben tatsächlich Dama sagt, klar, wir liefern sie aus und es ist die alte kaputte Sharon, die da seit Wochen tot liegt in der Leichenkammer im Kühlraum und sie eben nochmal rausgeholt haben. Aber ich habe das eben, also für mich war das, ich glaube auch schon damals, als ich die Folge zum ersten Mal sah, super offensichtlich, dass er natürlich jetzt nicht die lebende Sharon, die Caprica Sharon umbringt und da darüber schickt. Und ich
Ja,
finde,
aber
es
dass
wird.
die Caprica Sharon da ist, ich habe das vergessen. War das bekannt der Öffentlichkeit? Ich habe schon wieder irgendwie verdrängt. In der letzten Folge wurde es bekannt
Nee,
gemacht, oder? Ich
der
glaube.
Öffentlichkeit ist bekannt, offiziell ist, dass es eine zylonische Sharon gab und die eben erschossen wurde von Kelly. Und die
Ja, genau, aber
Geisel.
dass jetzt diese schwangere Sharon da ist, das
Nein,
weiß ja
das
eigentlich
ist
keiner.
geheim, das weiß
Außer
eigentlich
der
keiner.
innerste Kreis der
Richtig.
Galaktika, was de facto bedeutet die ganze Galaktika, weil wir wissen, wie Gerüchte sich auf einem Schiff ausbreiten.
Ja.
Aber okay, gut. Eigentlich ist sie ja dann echt so voll Wild Goose Chase oder so, weil sie glaubt, dass es so ist, dass da eine an Bord ist, aber es könnte ja sein, dass da keine ist. Und die Tatsache, dass dann Lee sozusagen auch zustimmt, sie rüberzuschicken, Lee, Entschuldigung, ich meinte nicht Lee, ich meinte Adama, also
Ja.
Arsenio, dass dann Adama zustimmt, sie rüberzuschicken, bestätigt ja im Grunde auch nur ihre vermeintliche Psychose, die ja eigentlich keine Psychose ist, wie wir
Nee,
wissen.
nee, nee.
Und dann schickt er ja aber ja diesen Leichnam rüber, was ja eigentlich dann im Best-Case-Szenario dazu hätte führen können, dass sie sozusagen sieht, dass sie, dass das alles nicht stimmt. Aber im Gegenteil, sie sagt stattdessen, ihr wollt mich reinlegen. Es gibt doch eine Lebende. Also irgendwie, sie ist schon ziemlich, also ich würde sagen, sie ist einfach nur super in ihrer
Es ist
Psychose gefangen. Aber eigentlich ist sie ja super smart.
ja keine Psychose. Ich glaube, das macht die Folge schon eindeutig, dass sie
Das ist,
eben.
ja, aber so soll es ja verkauft werden, oder? Also sie soll ja schon ein bisschen, sie, ihre, es soll ja schon untergraben werden, also dass sie, das, was sie behauptet.
Ich habe das so gedeutet, dass das auch wirklich, ich weiß nicht, wie es Ron Moore genau meint, aber für mich war das eben die Schwäche der Folge. Man hätte, um das Ganze, um ihre figürliche Entwicklung nachvollziehbarer zu machen, vielleicht einfach so mischen sollen mit kompletten Schwachsinnsfakten, die keine sind, alternative Fakten, die
Ja.
einfach nicht stimmen und eben einigen Wahrheiten, die sie herausgefunden hat, wie eben die Tatsache, dass eine zylonische Agentin noch lebt an Bord der Galactica in Gefangennahme. Aber dadurch, dass eben alles das, was sie sagt, stimmt, hat sie natürlich eigentlich genau keine Psychose, sondern ist einfach nur sehr, sehr gut informiert. Also wenn man wirklich das verfolgt hätte, konsequent, was hier auch Ron Moore formuliert, so von wegen, da ist eine Person, die sitzt irgendeinem Verschwörungsnarrativ auf, hätte man eben auch noch was reinmischen sollen, was natürlich totaler Humbug ist, so von wegen, ja, die gesamte Führungsebene ist untergraben und das sind ja eigentlich alles Zylonen und die werden irgendwie fremdgesteuert durch irgendwelche Strahlen oder was weiß ich. Aber so ist sie im Grunde schon oben ganz intakt. Und deswegen untergräbt es eben auch für mich so die Glaubwürdigkeit ihrer Figur, die ja schon anscheinend Ahnung hat von dem, was da vorgeht, wenn sie dann diesen Leichnam davor gesetzt bekommt, der schon so halb verwest ist. mit einem Loch im Kopf,
ja,
und dann eben darauf
schießt.
Ich fand,
sah erstaunlich gut aus für die vielen Wochen.
Ja, da magst du recht haben. Trotzdem ist sie offensichtlich lange tot. Und sie ist eben aber so rasend in ihrem Zorn, dass sie eben dann auch nochmal auf den Leichnam schießt. Und ich bedenke,
aber das fand ich gut.
Ja.
Das fand ich total gut, weil das so diese Absurdität, blinde Rache und Wut und also das, was sie treibt, die Tatsache, dass sie dann sogar auf eine Leiche schießt, was völlig
und nicht mehr erkennt, dass der Leichnam schon grau und fahl ist. Und
okay. Na, das erkennt sie schon, aber ich glaube, also ihr Antrieb war ja immer, sich an dieser Figur zu rächen. Und jetzt kann sie das nicht mehr, weil diese Figur quasi nicht mehr lebt.
Ja.
Aber dann ist das Einzige, was sie noch tun kann, quasi diesen Riesenbild, das sie seit Monaten vor Augen hat, seit Jahren, wie auch immer, da reinzuschießen. Also ich fand, das zeigte so diese absolute Absurdität der ganzen Situation und ihre totale Verstiegenheit in diese Geschichte.
Okay.
Deswegen hat mir das gefallen. War es super Klischee und super, also on the nose, ja, natürlich war es das.
Es schwächt für mich einfach ihre Figur ein bisschen. Ich hätte mir gewünscht, sie ist ein bisschen stärker, sie ist ein bisschen ambivalenter und dass sie auch zu einem gewissen Punkt als Identifikationsfigur taugt. Und in dem Moment verliert sie eben komplett ihren Verstand, indem sie einfach beweist, okay, sie kann doch nicht mal mehr erkennen, dass man ihr da so einen alten Leichnam hinkarrt.
Nein, aber das, wie gesagt, so habe ich das gar nicht interpretiert. Okay. Ich glaube schon, dass sie es erkannt hat, aber das war in dem Moment egal, weil in dem Moment hat sie einfach nur wie sagt man, das Bösewichtbild sozusagen einfach.
Ich verstehe, okört. Ja. Okay, ich verstehe auch sie. Ich wünsche mir, man hätte es mit einer Dialogzeile gelöst, indem man damals hätte sagen lassen, ja, sie haben schon recht, wir haben diese Zylonin da an Bord, aber die ist seit Wochen tot, wir haben die einfach exekutieren lassen und dann schicke ich eben den Leichnam rüber. Irgendwie sowas, was erklärt, warum die eben aschfahl, grau ist, sie sieht komplett kaputt aus. Egal, wurscht.
Ja.
Es ist okay. Wie gesagt, das geht jetzt auch schon zu sehr in den Bereich Nitpicking und ich möchte jetzt auch nicht zu streng sein. Es ist okay. Ich finde eben die Action auch einigermaßen kompetent dafür, dass man eben mit einem vergleichsweise kleinen Budget arbeitet, dass wir eben die ganze Zeit wissen, dass Lee Edama die Belüftungsanlage sabotiert hat und denen nicht wirklich der Sauerstoff ausgeht, ist natürlich so ein bisschen abträglich für die Spannung, weil ich mir denke, es wird ja damit gepokert, ne? Die benutzen das ja quasi als Verhandlungsbasis, dass die da alle dahin siechen und verrecken elendlich, weil ihnen der Sauerstoff ausgeht. Und wir wissen eben die ganze Zeit, dass ihnen nicht der Sauerstoff ausgeht, sondern dass eben Lida nur ein Draht gezogen hat und ein bisschen Trockeneis drunter gestellt hat. Also.
Ja, und die Galaktiker weiß es ja auch. Also deswegen so ein bisschen so, okay. Du hattest geschrieben, dass als Lee angeschossen wurde, sein Blut irgendwie nicht so richtig echt aussah. Was heißt denn Blood Squibs? Habe ich noch nie gehört.
Blood Squibs Blood Squibs sind im Grunde diese kleinen Gefäße Kapseln mit einer Blutflüssigkeit unter der Kleidung. Ja.
Das wusste ich nicht.
Die man eben eingesetzt hat, bevor man das jetzt mittlerweile komplett mit CGI macht in 99 von 100 Fällen.
Ja.
Weil sie eben mittlerweile auch ein Sicherheitsrisiko für Stuntleute darstellen, sagt man. Aber das sieht doch toll aus, weil in dieser Folge explodiert eben wirklich Blood Squibs an den Körpern der Statisten und SchauspielerInnen und da fliegt dann eben auch, wenn jemand ins Knie geschossen wird, eben so ein Blutplättchen platzt dann auf. Und ich finde, das war alles ganz gut gelöst, bis eben auf diesen Slow-Motion-Moment mit Lee Edama, der eben da zurückfällt und man sieht, das ist kein echtes Blut, sondern eher so eine Gelee-artige, etwas zu helle Masse. Das sieht einfach nicht sehr überzeugend aus.
Ich finde auch total interessant zu sehen, dann wie quasi von damals bis heute, was sich da auch getan hat innerhalb der Industrie, weil ich nämlich immer jetzt dran. Ich musste gerade dran denken, wir zitieren ja hier immer wieder The Pit und ich tue es auch wieder. In Staffel 1 hatten die so eine Szene, da hatten die ganz viel so Blutlachen auf dem Boden. Und irgendwann mal habe ich ein Behind-the-Scene-Video gesehen, wo die eine Set-Designerin dann einfach reinmarschierte, weil es war irgendwie so nach dem Motto so kurzes Touch-up, kurze Pause, marschierte rein, bückte sich und hob diese vermeintlich flüssige Blutlache einfach hoch und dann stellte sich heraus, das war nichts anderes als so ein Plastik- oder Silikonteppich. Und ich dachte, und das hätte ich nie im Leben erkannt. Also es sah so echt aus. Und ich dachte so, okay, wow. Und also so viel zu echtes Blut und Fake-Blut.
Aber das ist was, was die HBO-Kohle kauft. Das kriegst du eben nicht bei Sci-Fi im Jahr 2006. Ja.
Okay, gut. Da war ich auf jeden Fall tief beeindruckt. Und deswegen, hier ist es mir gar nicht so negativ aufgefallen.
Ach,
ich meine,
Quatsch.
Klar, aber
ach, Quatsch.
Gut, das ist,
Du sprichst einfach mit jemandem, der wahnsinnig gerne Actionfilme guckt aus den 80ern, 90ern, vor allem Hongkong-Action-Kino. Und die haben eben dieses ganze Bloodsquib-Ding und Sam Peckinpah-Filme wirklich perfektioniert. Und wenn ich dann so, ich bin da immer sehr, sehr sehr kritisch bei solchen Szenen, weil ich bedenke, nee, wenn, dann will ich auch, dass das Blut auch wirklich und die Blut, diese Blutkapseln dann auch echt aussehen, wenn die in die Luft fliegen. So.
Ja, verständlich, ja. Und,
ich bin Snob.
Kara hat ja der Brückencrew ja noch gesagt, dass Lee tot ist.
Ja.
Das hatte ich irgendwie schon wieder vergessen. Das war ja auch höchst dramatisch. Deswegen hat Papa sich ja auch so gefreut, als er dann Lee quasi nur angeschossen gefunden hat. Duallas Reaktion war auch so ein bisschen, also erst rennt sie natürlich zu Lee und dann sagt sie, oh, ich muss die Blutung stoppen. Und statt sich dann vielleicht mal mit ihrem ganzen Gewicht irgendwie auf diese Blutung schmeißen und da irgendwie mit den Händen abzudrücken oder so, ruft sie Billy zu Hilfe. Und dann dachte ich mir so, what the fuck, girl? Also das kannst du doch auch selbst. Und warum brauchst du jetzt ausgerechnet Billy? Und der natürlich dann auch, was ich aber auch gut fand, war, dass er kurz gezögert hat. Das fand ich super. Weil normalerweise hätte man ja erwartet, dass Billy dann sofort aufspringt und irgendwie, weil the good guy und so. Aber da hat er wirklich kurz gezögert, so nach dem Motto, die hat ja wohl, also ist es ihr ernst, nachdem sie jetzt mich quasi mehr oder minder emotional betrogen hat, wir uns getrennt haben und dann ruft sie mich, damit ich dann dem Typen helfen soll, mit dem sie quasi mich emotional betrogen hat, ich bleib sitzen. Das fand ich gut. Aber hat er natürlich auch nur ganz kurz gezögert.
Das ist wie der meistgehasste Kollege von dir, von mir, der sich beim Mittagessen an einem Fleischklößchen verschluckt und man weiß nicht, ob man lachen soll oder jetzt zu Hilfe eilt und auf den Rücken klopfen soll. Und dann denkt so,
wo du denkst, ach verdammt, du kannst ihn nicht sterben lassen. Und das war dann auch so, glaube ich.
Ja, so weit würde ich jetzt gar nicht gehen in meinem Alltag. Ja. Ja, mein Leben ist nicht aufregend genug, als dass Leute in meiner Anwesenheit sterben. Aber ja, das stimmt schon.
Ja,
das,
aber du,
ich verstehe
ja,
das.
Ja, genau. Ja,
naja. Ich finde, das hat alles so ein Geschmäckler. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist nicht weit weg von der Realität, würde das in der Realität unserer Lebenswelt spielen. Aber ja, mir tat es auch ein bisschen leid um Billys Rolle, um Paul Campbell als Schauspieler. Er stirbt wahnsinnig unglamourös und er wird auch mit keinem Wort mehr erwähnt. Wir haben ja dann den letzten Moment, nicht die letzte Szene
auch
in dieser Folge.
So.
Nein, es gibt keine Beerdigungszeremonie. Es gibt noch ein paar bedauernde Worte von Rosalind, so von wegen, er kommt einem Sohn am nächsten, den ich niemals hatte oder so. Oder es war für mich einfach sowas wie Familie oder das Nächste, was ich an Familie hatte noch hier. Und ja, ist gut, aber ansonsten vor allem eben die, also Duala äußert kein Wort des Bedauerns oder der Wehmut, sondern wir sehen die dann eben nur am Bette von Lee sitzen, der gerade so erwacht aus seinem Koma und sie sagt dann quasi, ja, sie würde alles für ihn tun oder so.
Ja, und dass er aber dann auch sofort nach ihrer Hand greift und ich dachte so, hä? Und lustigerweise ist das, diese Szene ist einfach auch so eine austauschbare Szene, weil haben wir nicht genau die gleiche Szene auch schon mit Kara gehabt an seiner Seite. Also das ist so ein bisschen so, welche Frau ist es denn nach dieser Woche?
Jetzt bist du aber judgmental, so ein bisschen.
Ich weiß, total. Vielleicht, weil mir das zu intim war für die Beziehung, die sie haben. Auf der anderen Seite wissen wir auch gar nicht so richtig, welche Beziehung sie haben, weil sie wissen ja selbst noch nicht mal, welche Art von Beziehung sie haben. Das fand ich auch schön, dass dann Duala auch gesagt hat in einem Gespräch von beiden, was ist das hier eigentlich zwischen uns beiden? Also sie ist da selber nicht so wirklich, außer dass sie eben wissen, dass da Chemie ist, aber
ja.
Sie erwähnt ja dann Willi auch quasi nicht mehr, aber ich meine, das finde ich verständlich. Weil der ist so durch den Wind, dem würde ich jetzt auch nicht erzählen wollen, dass Billy tot ist und die ganzen Schichten, die da dranhängen. Deswegen lass den erstmal ein bisschen ausschlafen und wenn er dann fitter ist, dann können wir drüber reden.
ja, einerseits, ich meine, so Tropen oder Stereotype, die haben ja auch einen Zweck. Man greift auf die zurück, weil man im Grunde in aller Kürze etwas erzählen will, was umständlich zu erzählen wäre, wenn man das alles noch so psychologisch komplex ausstattet. Und deswegen, finde ich, haben die auch ihre Berechtigung, ganz ehrlich, wenn man dann eben so Momente hat wie Rosalind, die an neben Billys toten Körper steht und sagt, er war so jung. Und ich mir denke, ja, das ist auch so eine Dialogzeile, die habe ich, also ich glaube, 1000 Mal wäre fast nur untertrieben gehört und gelesen. Andererseits hat die ja auch ihre Berechtigung, weil sie im Grunde auf den Punkt bringt, was man jetzt in einer langwierigen Rede auch formulieren könnte. Da wird man zwar sagen, okay, das ist weniger klischeebehaftet, aber lass die Alte doch nicht 3 Minuten reden. Und wir haben ja keine Zeit, genau. Wir haben eine Netto-Spielzeit von 42 Minuten pro Folge und die will berücksichtigt werden. Von daher finde ich okay. Aber es öffnet natürlich auch Tür und Tor dafür, dass ich zumindest da drauf gucke und denke und dann eher so die Risse in der Fassade einfach sehe, der Dramaturgie oder des Drehbuchs und man denke so, ist vielleicht ein bisschen schlicht und ich hätte vielleicht schon noch mehr gewünscht, dass die sagt, ja, tut mir schon leid um Billy und zu seinen Ehren trage ich jetzt hier seinen Debattierclub-Ring doch, aber irgendwie eher so aus, aus Ehrgefühl oder Pietät und nicht, weil ich mich mit ihm in Liebe verbunden fühle. Irgendwie so, ich war irgendwas, aber nee, er ist einfach tot. Ross entsteht da, sagt, ah, schade drum und er wird nie mehr gesehen.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, tatsächlich fand ich das Rührendste in dieser Folge, wie Roslyn mehr oder minder unbewusst seinen Pony noch so zurechtzupft. Und dann sagt sie, oh, that's better. Also, und das sieht besser aus, ja. Und das ist so, weil das so eine, also das ist einfach eine total unnötige Geste, weil ich meine, der Mann ist tot, ja. Aber tatsächlich so dieses, es war ihm vielleicht im Leben immer wichtig, dass irgendwie diese Strähne genauso saß, wie sie saß. Und deswegen ist es ihr jetzt irgendwie wichtig, dass er selbst im Tod, dass das selbst im Tod irgendwie noch so ist. Also da ist, das fand ich tatsächlich irgendwie super rührend. Viel, viel rührender als irgendwie alles, was da noch gesagt wurde oder so.
Ja. Es gab eine Deleted Scene, wo sie ihm so ein Teddybär auf eine Brust legt und sagt, er liebt diesen Bären über alles.
Oh, das wäre schon ein bisschen.
Das war ein Scherz. Nein, es gibt dieses Deleted Scene nicht.
Aber ganz ehrlich, ich traue denen das zu. Das ist, ich weiß auch immer nicht, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich weiß immer nicht, wir sind ja doch auch teilweise sehr kritisch, weil wir ja auch diese Tropes sehr gewohnt sind, weil wir sehr viel gesehen haben auch, muss man ja doch sagen. Und ich weiß immer nicht, wie ein Publikum sowas dann sieht, das vielleicht weniger sich mit so Tropes und so auskennt. Also, dass man die erkennt, ja, weil man hat die ja schon in anderen Sachen öfter mal gesehen. Das ist natürlich, du hast recht, der Vorteil für das Publikum, weil man da einfach auf schnelle Weise Dinge erzählen kann, die zwar durchschaubar sind, weil man sie halt schon irgendwie mal gesehen hat, aber das ist halt, dafür ist es da. Aber wenn du das halt auch noch durchschaust auf der Metaebene und weißt, das ist ein Trope, der wird so und so ausgespielt, das und das wird so und so gemacht, dann ist es vielleicht doch ein bisschen langweilig, ich weiß es nicht.
Ich möchte nicht sagen, wir sind smarter als alle anderen. Die Sache ist eben nur, inwieweit akzeptiert man das und geht man mit. Und ich bin ja, wir hatten auch, ich glaube erst in der letzten Folge einen Moment, wo wir beide auch gedacht haben, oh, das ist so klischeebeladen und so offenkundig sentimental und so manipulativ. Und trotzdem dachte ich mir eben bei der letzten Szene hier mit Kara, die dann die Namen der toten Pilotin und Marines nennt. Und trotzdem sitzt man eben da, obwohl man weiß, da wird auch gerade ganz offensichtlich auf unserer Gefühlsklaviatur rumgespielt und wir werden manipuliert, sitzt man trotzdem da und man geht eben trotzdem mit und sagt, ah, und drückt sich vielleicht eine kleine Träne weg. Von daher, ich möchte auch nicht sagen, dass sowas nicht funktionieren kann, aber das funktioniert eben mit einer Katie Sackhoff und einer Kara, aka Starbuck, zu der wir eine engere Bindung haben, als jetzt mit Figuren wie Dee oder Billy, die eben nur so in der Peripherie der Handlung hier stehen und ja, meine Güte. Ja. Mary McDonald gibt alles, um das hier zu vermitteln, aber sie hat eben nur 18 Sekunden oder 23 Sekunden und das ist eben auch wenig Zeit. Und am Ende ist das hier noch, das sollte man auch nicht vergessen, immer noch eine Sharon-Episode, auch wenn sie drin vorkommt. Ron Moore bezeichnet die Folge auch als solche und wir beenden ja die Folge, die Episode mit Sharon, die in ihrer Zelle sitzt und vieldeutig an die Decke starrt. Welche dunklen Geheimnisse hat sie in sich?
Genau, die Szene mit Sharon, die waren nicht viel, aber ich fand, die waren sehr gewichtig. Also das war schon sehr, da wurden klare Grenzen gezogen. Deswegen, ich bin gespannt, was da noch kommt. Also da kommt mit Sicherheit ja noch einiges.
Ja, ich glaube, es wird ist ein bisschen dick aufgetragen, diese erzwungene Ambivalenz so am Ende, weil am Ende, Tai ist ja vor allem immer der sagt, du weißt nicht, ob du ihr trauen kannst, vergiss dich, sie ist immer noch eine Zylone, rada und so weiter. Aber die Folge will einem das ja auch dem Publikum so ein bisschen mitgeben, so von wegen, wer weiß. Aber ich finde, zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, ich muss aufpassen, dass ich nicht zufällig irgendwas verrate.
Ja.
Aber wir haben eben uns sehr, sehr bemüht, fast die gesamte zweite Staffel hindurch und auch schon große Teile der ersten Caprica Sharon, also die inhaftierte Sharon hier, die inhaftierte Nummer 8, als jemanden zu etablieren, die eben schon in ihrer Gefühlslage der von Menschen sehr ähnlich ist und die schon ehrlich meint, mit bestimmten, zumindest mit bestimmten Figuren an Bord der Galactica oder in der Flotte. Und jetzt nochmal so auf den letzten Sekunden dieser Folge zu sagen, so, aber wer weiß, vielleicht ist sie doch böse. Ich weiß nicht, ob das auch so zündet, ehrlich gesagt. Aber das musst
Ja,
du mir
naja.
sagen.
Was für mich funktioniert hat, war tatsächlich dieses klare Nein, dass sie auf die Aufforderung, doch Adama zu sagen, wer denn jetzt die Verräter sind in der Flotte, dass sie da keinen Moment gezögert hat. Dieses wirklich feste, absolut überzeugte Nein. Und da war wirklich klar, wo ihre Loyalitäten liegen. Und das war für mich entscheidend. Und dann eben das in Kombination jetzt mit dieser letzten Szene, wo sie halt irgendwie ominös an die Decke schaut, da weiß man dann deutlich, okay, da kommt mit Sicherheit noch was.
Ja.
Böse, nein, aber doch deutlich auf einer Seite.
Jetzt kommt hier noch zum Ende Patricks kleine Battlestar Galactica Crew arbeitet kostenbewusst Corner, und zwar zum einen hat sich hier für ein Barset entschieden, weil es günstiger war als das, was eigentlich im Drehbuch stand. Es sollte nämlich eigentlich an Bord eines Frachters im Weltraum stattfinden, und dann hätte man aber doch zu viel für Effekte, Greenscreen und sowas ausgeben müssen und ein sehr viel teureres Set bauen müssen. Deswegen hat man eben gesagt, eine Bar ist günstiger. Und was mir auch noch hier in Sachen Kosteneffizienz auffiel, aber das ist auch tatsächlich, weil ich einfach zu viel Star Trek geguckt habe und ich immer genau gesehen habe, das sind eben Statisten, die dürfen kein Wort sagen, sonst muss man denen $100 oder so extra bezahlen, und das sind eben Leute, die sind tatsächlich so Premium-Statisten. Es gibt auch, glaube ich, differenziert zwischen Statisten, die eine Dialogzeile sagen dürfen, denen muss man aber dann gleich sehr, sehr viel mehr nach Gewerkschaftsregeln zahlen, als denen, die gar nichts sagen. Und hier bei dem Mechaniker ist mir aufgefallen, der dann reinkommt, nur damit sich Kara, also Katie Sackhoff, seine Uniform klauen darf und sagen kann, ich mach das. Der nie gezeigt wird, seine Dialogzeile, nämlich, ich bin hier, um die Sauerstoffleitung zu reparieren, äußert, sondern da schwenkt die Kamera weg und aus dem Off, also offenbar nachträglich hinzugefügt, kommt dann diese Dialogzeile, damit du den armen Kerl nicht extra bezahlen musste. Aber irgendwie ist es auch gemein, darauf hinzuweisen. Ich habe es trotzdem getan.
Ich habe nur keine Ahnung, wie die offiziell heißen. Da gibt es bestimmt einen speziellen Namen für diese Art von Statisten.
Bitte schreibt uns an galacticapodcast@gmail.com. Und natürlich nochmal, um darauf zurückzukommen, community-basierter Podcast. Wir haben keine Werbung. Wir sind komplett frei und unabhängig in unserer Produktion. Und das ist alles privat finanziert und produziert. Und deswegen könnt ihr uns unterstützen wie der Rest der Community unter patreon.com/barnuskino mit der kleinen monatlichen Spende und hört dafür auch jede Folge eine Woche vorab und kriegt viele weitere Goodies. Einfach mal reinchecken, auschecken, wie auch immer. So.
Perfekt.
Wie heißen Premium-Statisten? Schreibt uns. Also die nicht wirkliche Main-Actors sind, aber auch nicht die einfach nur rumsteht und gar nichts sagen dürfen. Irgendwo dazwischen.
Ja.
Bleibt uns treu und wir hören uns nächste Woche mit, ich glaube, der hat auch einen wilden deutschen Namen, deutschen Titel.
Ja, warte, ich habe mir, ach, den deutschen Titel, nee, den weiß ich gerade nicht. Der englische ist The Captain's Hand.
Ja, zu deutsch Mensch und Maschine.
Ah, okay, ich bin gespannt.
Episode 17. Bis nächste Woche, bye bye.
Ciao.
Lee! Can you hear me, Lee? Come on, hurry up. Yeah.